Inforadio Podcast.
Die Entscheidung, was am Checkpoint Charlie gebaut werden darf, steht. Der Termin für die Abschaltung der Kohlekraftwerke Jenschwalde und Schwarze Pumpe in der Lausitz auch. Das sind einige unserer Themen heute. Herzlich willkommen damit zu Landespolitik, zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ute Schumacher. Der Matchball für die Entscheidung, was am Checkpoint Charlie gebaut werden darf, steht unmittelbar bevor. Das Abgeordnetenhaus soll den Bebauungsplan am 30. Januar beschließen. Wenn nicht noch etwas völlig Unerwartetes passiert, ist aber jetzt schon klar, was am Checkpoint Charlie gebaut werden darf. Denn die rot-rot-grüne Koalition hat dem Bebauungsplan für den Checkpoint Charlie im Stadtentwicklungsausschuss schon zugestimmt. Damit gilt es als sicher, dass die Koalition Ende Januar im Plenum auch zustimmt. Nina Amin berichtet, wie der Checkpoint Charlie mal aussehen soll.
Kein Hotel, sondern ein Stadtplatz mit viel Freifläche, ein Museum des Kalten Krieges und viel Wohnraum. So sieht es der jetzt beschlossene Bebauungsplan vor. Besonders wichtig ist es Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher, dass auch günstig Wohnen an dem besonderen Ort möglich sein soll.
Wenn wir erreichen wollen, dass auch künftig in der Mitte der Stadt gewohnt werden kann, und zwar nicht nur für den Jet-Set als Zweit-, Dritt- oder Viertwohnsitz, sondern für ganz normale Menschen, dann ist es auch logisch, dass wir das Berliner Modell anwenden und dass dann auch mindestens 30% der Wohnfläche gefördertem Wohnraum vorbehalten werden.
Zustimmung gab es dafür von SPD, Grünen und Linken. Die FDP enthielt sich, CDU und AfD stimmten gegen den Bebauungsplan. Der stadtentwicklungspolitische Sprecher der CDU, Stefan Evers, meint, die jetzige Planung sei eines Gedenkortes nicht würdig.
Der Checkpoint ist kein Ort, an dem wohnungspolitische Probleme zu lösen sind. Es ist kein x-beliebiger Ort der Stadt. Wir würden auch keinen Wohnungsbau vor das Brandenburger Tor setzen.
Die SPD hingegen hätte sich noch mehr Fläche am Checkpoint Charlie gewünscht. Die von SPD-Bauexpertin ihre Spranger favorisierten Hochhäuser am ehemaligen Grenzübergang sind nicht Teil des Plans. Die Möglichkeit, höher zu bauen, sei aber für den Investor Trockland wichtig, damit es sich für ihn wirtschaftlich rechnet. Von der linken Stadtentwicklungssenatorin fordert Spranger dafür auch nach Beschluss des Bebauungsplans die nötige Offenheit.
Es sind private Grundstücke, das heißt, man muss sich immer mit einem Investor an einen Tisch setzen und das wollen wir so schnell wie möglich.
Das will auch der Investor Trockland, wie er dem RBB schriftlich mitteilte. Der B-Plan sei nicht die optimale und beste Lösung für den Ort. Allerdings habe man großes Interesse, den Gedenkort und die beiden Grundstücke im Rahmen der wirtschaftlichen Machbarkeit mit einer würdigen, dem Standort angemessenen Architektur zu realisieren.
Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte gibt es inzwischen ziemlich viele in Berlin. Allein im vergangenen Jahr sind in der Stadt 7000 Polizisten angegriffen worden und 200 Feuerwehrleute. Das verurteilen alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien. Was aber passiert, um das zu ändern? Darüber diskutierte das Abgeordnetenhaus in dieser Woche. Und unter anderem darüber will ich sprechen mit meinem Kollegen Holger Hansen. Hallo.
Hallo.
Die FDP hatte das Thema auf die Tagesordnung des Abgeordnetenhauses gesetzt in dieser Woche. Sie vertrat die Meinung, dass die Regierung nichts tut, um die Einsatzkräfte zu schützen. Die Koalition sieht das natürlich ganz anders. Was ist denn bislang tatsächlich getan worden, um Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr besser zu schützen?
Na, also jeden einzelnen Angriff wird man nicht vermeiden können. Dazu werden ja auch beispielsweise Widerstandshandlungen bei Festnahme oder Personalienfeststellung oder Ähnlichem gezählt. Aber generell haben ja alle Redner, und zwar egal ob Opposition oder Koalition, festgestellt, dass es eine Tendenz der Respektlosigkeit in der Gesellschaft gibt. Innensenator Geisel sprach von einer Verrohung der Sprache, eben auch gegen Sicherheits- und Rettungskräfte, und meinte, das gehe alle an. Die gesamte Gesellschaft sei da gefordert, nicht nur der Senat. Für einen besseren Schutz ist aber auch konkret was geschehen in dieser Legislaturperiode, und zwar zum Beispiel bei der Ausrüstung. 6300 neue Schutzwesten für die Polizei, nannte Geisel, und neue Helme. Beim Personal 1700 Polizisten werden neu eingestellt. Das trägt natürlich auch zu mehr Sicherheit bei, und juristisch gibt es seit 2017 auch einen besseren Schutz. Das Gesetz ist verschärft worden. Seitdem drohen nämlich denjenigen, die Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte angreifen, bis zu 5 Jahren Haft.
Einig waren sich die alle im Abgeordnetenhaus in dem Punkt, dass noch mehr gemacht werden muss. Was fordert denn die Opposition und was will die Regierung machen?
Ja, also die Opposition will ganz konkret mehr Befugnisse für die Polizei, zum Beispiel bei Durchsuchungen, bei Verdächtigen, einen erleichterten Einsatz von Tasern, also diesen Elektroschockgeräten, ohne dass sich Polizisten nach einem solchen Einsatz rechtfertigen müssen, wie beim Einsatz der Schusswaffe. Außerdem fordern FDP und CDU mehr Videoüberwachung, zum Beispiel in der Rigaer Straße, aber auch sonst, und den Einsatz von Bodycams, also am Körper von Polizeibeamten befestigte Videokameras, um Straftäter abzuschrecken bzw. die Beweisführung bei Angriffen zu erleichtern. Und der Senat geht durchaus auch auf diese Forderungen ein. Bodycams zum Beispiel sollen kommen. Darauf hat sich Rot-Rot-Grün geeinigt. Da fehlt nur noch das neue Polizeigesetz in der Neufassung. Und zu den Tasern läuft immer noch ein Modellversuch. Da wird geprüft, ob das wirklich was bringt. Bisher gab es aber relativ wenige Einsätze. Und dieser Modellversuch wird dann ausgewertet und danach entschieden, ob auch wirklich alle Polizisten mit solchen Tasern ausgerüstet werden können. Bei der flächenden Videoüberwachung sieht es eher anders aus. Das will die Koalition nicht.
Die Diskussion um Angriffe auf Einsatzkräfte hängt ja auch irgendwie dicht zusammen mit der Debatte um Silvester und die Frage, ob das Böllerverbot jetzt sinnvoll war. Der Innensenator war eigentlich ganz zufrieden mit der Silvesterbilanz und den Böllerverbotszonen. Nicht zufrieden ist er aber damit, dass in Berlin immer mehr Menschen Schreckschusswaffen haben und die zum Teil auch benutzen, um auf Einsatzkräfte zu schießen. Der Innensenator will deshalb den Verkauf von Schreckschusswaffen einschränken. Wie will er das denn tun?
Also ich glaube, das ist nicht so ganz einfach, denn um legal eine Schreckschusswaffe mitzuführen zum eigenen Schutz, da braucht man einen sogenannten kleinen Waffenschein. Den bekommt man auch auf Antrag bei der Polizei. Offenbar werden aber auch viele dieser Schreckschusswaffen eben verkauft, ohne dass ein kleiner Waffenschein vorgezeigt wird. Das möchte der Innensenator ändern und dafür sorgen, dass beim Kauf der Schein vorgelegt werden muss. Ein zweites Problem ist aber, dass zu Silvester mit Schreckschusswaffen eben in der Öffentlichkeit herumgeballert wird. Du hast es gesagt. Und das ist in keinem Fall erlaubt. Egal ob mit oder ohne Waffenschein. Und deshalb will Geisel den Verkauf insgesamt einschränken, zum Beispiel mit genaueren Eignungsprüfungen bei der Erteilung des kleinen Waffenscheins. Dafür müssten aber Gesetze im Bund geändert werden und das wäre schwieriger. Die Opposition ist überhaupt auch dagegen, ordentlich angemeldete Schreckschusswaffenbesitzer zu bestrafen.
Informationen von Holger Hansen waren das. Vielen Dank. In dieser Woche gab es einen wichtigen Stichtag, den 14. Januar. An dem Tag lief der kostenlose Support für das Betriebssystem Windows 7 ab. Bis zu dem Tag sollten eigentlich alle Rechner der Berliner Verwaltung umgestellt sein, sind sie aber nicht. Auf rund einem Viertel aller Verwaltungscomputer läuft weiter Windows 7. Weil das so ist, muss Berlin zahlen und zwar nicht zu knapp. Ann-Christine Schenten berichtet.
Eigentlich sollten alle 85.000 Computer in Verwaltungen und Behörden bis zum Jahresende 2019 umgestellt sein auf Windows 10. Aber das Ziel wurde nicht erreicht. Auch für Landespolitiker der rot-rot-grünen Koalition ist das kaum zu verstehen. Denn der Termin war lange bekannt, sagt der Verwaltungsexperte der Grünen, Stefan Ziller.
Wir haben aber auch dezentrale Verantwortung, also jeder macht was für sich und das funktioniert eben nicht.
Es fehle die zentrale Führung.
Wenn wir bis 2023 die digitale Akte haben wollen, geht das nur, wenn wir eine zentrale Steuerung haben und die muss funktionieren.
Möglicherweise ist das ein Grund dafür, dass die Windows 10-Umstellung nicht rechtzeitig fertig wurde. Ein Sicherheitsproblem entstehe daraus aber auch nicht, sagt IT-Staatssekretärin Sabine Smentek. In der Senatsinnenverwaltung verantwortlich für die Digitalisierung.
Für den Rest der Rechner, die noch nicht umgestellt sind, ist eine Supportverlängerung bei Microsoft eingekauft.
Dieser Extra-Service kostet mehrere hunderttausend Euro. Dafür sei aber auch die Sicherheit vor Hackerangriffen weiterhin gewährleistet. Auch für die Bürgerinnen und Bürger ändere sich nichts, so Smentek. Ihre Daten seien in den Verwaltungen sicher.
Nahtlos wird der Schutz gewährleistet sein.
Mit Blick auf die Digitalisierung der Verwaltung sind Oppositionspolitiker wie der Informatikexperte der CDU, Stefan Lenz, trotzdem besorgt.
Wenn schon die Umstellung auf Windows 10, wenn schon das die Verwaltung überfordert, dann wird das auch bei komplexeren Fragestellungen, wie zum Beispiel der Einführung der E-Akte, auf keinen Fall gelingen, im Rahmen der Frist schon gar nicht.
IT-Staatssekretärin Smentek widerspricht. Auf die Digitalisierung der Verwaltung habe die Windows 10-Umstellung keinen Einfluss.
Die Einführung der E-Akta wäre unter Windows 7 möglich gewesen und wird auch unter Windows 10 möglich sein.
Ab 2023 sollen die Behörden statt mit Papier vor allem mit elektronischen Akten arbeiten.
Für Brandenburg gab es in dieser Woche die Entscheidung, dass das Kohlekraftwerk Jenschwalde östlich von Cottbus Ende 2028 abgeschaltet wird, das Kraftwerk Schwarze Pumpe südlich von Cottbus 10 Jahre später. Das ist Teil der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Kohleländern, zu denen gehört ja Brandenburg dazu. Die Konzerne bekommen Milliardenentschädigungen dafür, dass sie ihre Kraftwerke abschalten. Wie die Entscheidung von den Brandenburgern aufgenommen wurde, fasst Thorsten Südow zusammen.
Das Schließungsdatum für das Braunkohlekraftwerk Jenschwalde im Spree-Neiße-Kreis im Jahr 2028, es polarisiert. Unter den Beschäftigten Frust und viel Skepsis über ein geplantes neues Gaskraftwerk.
Hier wird alles platt gemacht und woanders, schätze ich mal, reiben sie sich schon die Hände, wie blöd Deutschland eigentlich ist.
Ja, also ich halte das auch für weniger realistisch, dass hier ein Gaskraftwerk geplant wird.
Das ist vielleicht eine Perspektive für die Jüngeren.
Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke, der den Ausstiegsfahrplan stundenlang mit ausverhandelt hat, sagt immer wieder, jetzt gäbe es endlich verlässliche Zahlen.
Dass der Tagebau Jenschwalde in 2023 endet, ist eine Tatsache. Und damit ist es auch klar, dass die Zeit des Kraftwerkes Jenschwalde abläuft. Ich glaube auch, dass wir mit der Entscheidung, ein Gaskraftwerk an genau diesem Standort zu errichten, nicht nur industriepolitisch die richtige Entscheidung getroffen haben, sondern Entscheidung auch für die Zukunft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Mit dem Strukturstärkungsgesetz sei verbürgt, so Dietmar Woidke, dass der Bund eine Universitätsmedizin in Cottbus finanziert und andere neue Unternehmen hinzukommen. Viel Gegenwind bekommt Woidke erneut von der AfD, die in der Lausitz zuletzt von Zehntausenden gewählt worden ist.
Für die Kumpel war klar, dass der Termin 38 steht. Und jetzt fängt man an mit 28. Also es ist ja wohl ganz normal, dass die hier in unserer Region sackig sind, um das mal so zu sagen.
So schildert der AfD-Landtagsabgeordnete Steffen Kubicki die Stimmung. Den Bündnisgrünen wiederum dauert das aus für die Braunkohlekraftwerke viel zu lange. Vize-Regierungschefin Ursula Nonnemacher.
Es werden zu große Strommengen erst so 2035 bis 2038 geschaltet. Das ist klimapolitisch fatal. Wir brauchen schnelle Abschaltung.
Die Linke im Brandenburger Landtag fordert, dass Ministerpräsident Woidke in der nächsten Woche eine Kohle-Regierungserklärung im Landtag abgibt.
Ein ganz anderes Thema aus Brandenburg, bei dem es aber auch um den Klimaschutz geht. Die Volksinitiative Artenvielfalt retten hat in 9 Monaten 70.000 Unterschriften gesammelt. Sie wollen damit letztlich erreichen, dass Insekten in Brandenburg mehr geschützt werden. Wegen der vielen Unterschriften muss sich nun der Landtag mit dem Anliegen befassen. Dafür wären eigentlich weniger als ein Drittel der gesammelten Unterschriften nötig gewesen. Die Unterschriften hat die Initiative in dieser Woche im Landtag abgegeben. Dominik Lenz berichtet.
Einen blauen Ordner nach dem anderen reihen die rund 70 Umweltaktivisten in der Lobby des Landtags auf. Manche sind im schwarz-gelben Bienenkostüm gekommen. Die Laune ist bestens. Auch beim Vorsitzenden des NABU Brandenburg, Friedhelm Schmitz-Jersch.
Wir sind glücklich und dankbar über die große Zustimmung, die unsere Volksinitiative im Land gefunden hat.
Barbara Richtstein, Vizepräsidentin des Landtags, nimmt die Unterschriften entgegen.
Ja, herzlichen Dank für die Arbeit, die Sie getan haben, dass ich die Aktenordner nicht selber hochschleppen musste, sondern sie uns quasi hier vor den Plenarsaal gebracht haben.
Es sei nicht schwer gewesen, die 73.052 Unterschriften zusammenzubekommen, betont Schmitz-Jersch bei der anschließenden Pressekonferenz. Das Interesse am Thema Insektensterben sei riesig. Die Volksinitiative fordert unter anderem ein Pestizidverbot in Schutzgebieten und ein Düngeverbot entlang von Gewässern und Gräben. Landeseigene Flächen sollen vor allem an Ökobauern gehen. Und dennoch, betont Wilhelm Schäkel aus dem BUND-Landesvorstand, brauche man auch die konventionelle Landwirtschaft an der Seite.
Mit den Biobauern, die wir haben, können wir die Artenvielfalt wirklich nicht retten. Das ist zu wenig. Wir haben nur 10%. In manchen Bundesländern sind sogar nur 5% Ökolandbau.
Doch die Volksinitiative spaltet. Viele konventionelle Landwirte sehen sich gegängelt, weshalb eine zweite, weniger erfolgreiche Volksinitiative von den Landwirten Nutzerverbänden bereits Ende letzten Jahres ihre Unterschriften im Landtag separat abgegeben hatte. Beide Initiativen sehen das Insektensterben als Problem, beide sehen die Landwirtschaft als eine Ursache. Doch die Lösungsansätze sind unterschiedlich, betont Friedhelm Schmitz-Jersch.
Die Initiative der Nutzerverbände will sagen, wir müssen forschen, wir müssen Gremien schaffen. Aber es gibt keine Vorschläge, die wirklich in die Zukunft weisen und die wirklich auch wirksam sind. Und da setzen wir an.
Von beiden Initiativen heißt es, man könne reden miteinander und versuchen, Kompromisse zu finden. Das ist auch die Hoffnung vom Vorsitzenden des Agrarausschusses Wolfgang Roig, SPD.
Wir wollen daraus das Beste rausziehen und dann daraus einen gemeinsamen Beschluss fassen. Ich denke, da ist für das Insektentum das Beste gewollt und geschaffen.
Roig ist optimistisch, dass sich der Agrarausschuss schon bald und der Landtag im Mai erneut mit dem Thema Insektensterben auseinandersetzen kann und eine nächste Stufe, also ein Volksbegehren, vermieden werden könne. Auch die mitregierenden Grünen zeigten sich erfreut über den Erfolg der Initiative und sprachen von einem klaren Handlungsauftrag.
Das waren sie, die wichtigsten landespolitischen Themen in dieser Woche aus der Region. Ich bin Ute Schumacher. Vielen Dank fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.